Gut, da habe ich immer Angst, dass ich reinbeisse. Das ist immer so das Problem. Aber es ist, wenn es so heiß ist, habe ich immer das Gefühl, es sei ein Gornel, oder? So schlabber, aber. So, fertig. Jetzt wird es ernst. Weil heute Morgen stürzen wir uns zusammen in einen Kampf unserer aktuellen Predigserie «Siegreich leben». Ja, da steht, wer möchte es nicht? Wer gewinnt nicht gern? Ich denke, wenn mir jetzt die Schwinger in den Zug würde fragen, wäre die Antwort klar. Keiner von denen steigt die Sackmauring, für sich auf den Rücken zu legen. Keiner. Die kämpfen für einen Sieg. Aber was hat Kampf und Sieg beim Schwingen mit unserem Glauben zu tun? Mit meinem Christsein? Müssen wir im Alltag auch so etwas wie in den Ring treten? Für etwas kämpfen? Ich bin überzeugt, ja. Und wir sind in einem Kampf. Mindestens, wenn man Apostel Paulus zulässt, hat das Christsein zuerst einmal mit Segen zu tun. Das ist so ein bisschen der Vers, der uns durch die Serie begleitet, wo der Apostel Paulus uns sagt, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Also im Gegensatz könnte man meinen, zu denen, die jetzt im Zug im Ring stehen, können wir Christen einfach unsere Hände in die Schoss legen. Müssen wir nichts machen. Wir können einfach den Sieg von Jesus geniessen und uns auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ein solches Denken widerspricht an ganz vielen Aussagen der Bibel, auch unserem heutigen Text. Und es widerspricht auch an der Lebensrealität, die wir jeden Tag wieder erleben in einer gefallenen Welt. In einer Welt, die nicht perfekt ist, die nicht funktioniert, eigentlich so, wie es Gott hat gedacht, ursprünglich. Ja, Jesus schenkt uns den Sieg. Das stimmt. Aber die Hauptfrage ist, die uns oder die ganze Serie immer wieder beschäftigen wird, wie wird der Sieg von Jesus in unserem Leben wirksam? Wie kommt er zum Tragen? Weil, wisst ihr, ein theoretischer Sieg in unserem Alltag lässt uns nicht siegreich leben. Dann nützt uns gar nichts. In der Theorie brauchen wir keine Segen, wir brauchen eher Praxis in unserem Leben. Weil ein theoretischer Sieg führt schneller in eine Niederlage, in eine ganz praktische Niederlage, als wir denken. Und wie dieser Sieg praktisch wird, da haben wir letzten Sonntag angefangen. Er hat viel mit unserem Denken zu tun. Res hat uns ganz praktisch aufgezeigt, was es heisst, zu denken, wie eben Siegertypen denken. Und heute möchte ich mit euch einen Schritt weitermachen. Wir dürfen nicht beim Denken bleiben stehen. So wichtig wie das Denken auch ist, das Denken muss ins Handeln führen, in ein Ringen hineinführen. Passend zum Schwingfest, was eigentlich nicht geplant war, weil du bist nicht so der Schwinger-Fan, ich hätte jetzt so ein Zettelweiss-Hemmli an, das hätte ich eigentlich machen sollen. Ich habe übrigens eins. Schauen wir uns an, was es heisst, zu kämpfen, eben wie die Bösen kämpfen. Wie Sieger kämpfen. Und wir gehen dazu durch einen spannenden, aber auch herausfordernden Text von Paulus, den er seinem Mitstreiter Timotheus hat geschrieben. Ich habe heute Morgen schon zu Rabea kurz gesagt, kämpfen, das ist ja etwas, wo wir heutzutage nicht mehr so viel darüber reden. Da haben wir so das Gefühl, es passt nicht zum Christsein. Oder? Wir reden von Liebe, von Vergebung, von Versöhnung, aber von Kampf. Und ich möchte das kurz klären. Weil Kampf, das schmeckt für einige immer so nach dem Aufruf zum Heiligen Krieg. Dass man sich näher gegen Leute stellt, die den Glauben, unseren Glauben nicht teilt. Aber nichts ist ein Jesus aus seinem Evangelium ferner als ein Kampf gegen andere Menschen. Niemand, der Gewalt anwendet, kann sagen, das mache ich im Namen von Jesus. Weil Jesus hat nie zu Gewalt aufgerufen. Nie. Und das Evangelium sagt nie, wir sollen kämpfen mit Gewalt. Kampf hat also nicht automatisch etwas mit Gewalt zu tun, was sich gegen andere richtet. Jesus hat ganz viele Kämpfe ausgetragen. Ich denke, wenn wir in die Evangelien schauen, er hat immer wieder gekämpft, aber eben ohne Gewalt. Ja, höchstens ein ist vielleicht im Tempel, wo er da die Händler rausgeschaucht hat, könnte man sagen, aber es steht nie, er hat Peitsche gegen die Menschen gebraucht. Kämpfen bedeutet, für etwas zu ringen. für sich etwas mit ganzer Kraft einzusetzen. Sachen nicht einfach herzunehmen, wie sie sind, nicht aufzugeben, durchzubeissen. Ich weiss nicht, in Berndeutsch sagen wir, der innere Schweinehund überwinden. Habt ihr das schon mal gehört? Weißt du, das ist der Teil in uns, der am liebsten, ich denke, einige heute Morgen nicht aus dem Bett wären. Oder? Wären nicht aufgegangen. Also, wenn Leute hier nicht ihren inneren Schweinehund heute Morgen hätten überwunden, wäre unser Worship-Team viel, viel kleiner gewesen heute Morgen. Das ist Kampf. Jesus hat so gekämpft und gesiegt. Es geht also in erster Linie um einen Kampf in uns innen, um einen geistlichen Kampf. Aber dieser Kampf hat ganz praktische Auswirkungen, wie wir handeln und wie wir leben, was wir für Entscheidungen treffen in unserem Alltag. Wenn wir siegreich leben wollen, wenn der Sieg von Jesus wirklich so wirksam wird in unserem Alltag, dann müssen wir kämpfen. Dann geht es nicht ohne Kampf. Nicht solange, dass wir noch in dieser Welt leben. In einer nicht perfekten Welt. Und vielleicht muss uns das wieder neu bewusst sein, dass Christsein auch Kampf bedeutet. Dass es etwas fordert, dass es etwas kostet. Also tauchen wir jetzt zusammen ein in diesen Text und schauen an, was es heisst, zu kämpfen, wie Sieger zu kämpfen. Und der erste Punkt, den wir werden sehen, ist, dass es nicht nur entscheidend ist, dass wir kämpfen, sondern vielmehr, für was dass wir kämpfen. Ist das bedeutungsvoll, wo wir dafür kämpfen oder nicht? Ich werde den ersten Vers lesen. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel ist etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Es ist erstaunlich, wie wir Menschen für etwas kämpfen, uns einsetzen können, was uns wichtig ist. Wo wir das Gefühl haben, das ist bedeutungsvoll für unser Leben. Da werden fast keine Kosten, Aufwand oder Mühe gescheut. Menschen investieren enorm viel Geld, Zeit, sie trainieren, sie demonstrieren. Sie kämpfen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für Sachen, die sie finden, das ist bedeutungsvoll. Das ist wichtig. Für was wir kämpfen, das ist ganz unterschiedlich. Viele kämpfen einfach für Erfolg, Ansehen, einige für die Erhaltung von Natur, für ein Eigenheim, für Glück, für ein WLAN, das funktioniert, oder wehe, das funktioniert mal nicht, für Reichtum, für einen Traumjob, sexuelle Erfüllung, materielle Sachen. Wir kämpfen für ganz, ganz vieles. Ich bin überzeugt, jeder von uns kämpft in seinem Alltag für mehr Sachen, setzt sich ein, als ihm eigentlich bewusst ist. Wir machen das für das, was uns wichtig ist. Aber ich weiss nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt, dass ihr euch für etwas eingesetzt habt, oder ihr das Gefühl, ohne das kann ich nicht leben, oder das ist so wichtig. Und dann schaut ihr zurück und merkt, eigentlich war das gar nicht so bedeutungsvoll für mein Leben. Auf lange Sicht gesehen, hat das für meine Beziehungen, für mein Leben gar nicht so ein Gewicht, wie ich dem gegeben. Und genau daran erinnert der Paulus, der Timotheus in diesem Vers. Er erinnert ihn daran, für was es sich wirklich lohnt, zu kämpfen. Von was unser Leben so prägt und erfüllt sein. Er sagt eigentlich, als Christen leben wir nicht mehr einfach für uns selber, für unsere eigenen Wünsche, für das, was wir gerade wollen. Wir gehören zu Jesus. Wir stehen in seinem Dienst. Und wir sollen uns für ihn einsetzen, für ihn kämpfen. Für das, was ihm wichtig ist. Und das ist ein Kampf, der Bedeutung hat. Der etwas mit unserem Leben macht. Das hat Konsequenzen eben, für was wir leben und kämpfen und für was nicht. Was wir loslassen, von was dass wir uns fernhalten, wie es der Paulus sagt. Oder wir können auch sagen, für was lohnt es sich eben nicht zu kämpfen. Er tut in den Versen vorher, das müssen wir im Kontext lesen, von Vers 3 bis 10, zählt er so Sachen auf, die er sagt, eben er zum Timotheus, von dem halt dich fern. Für das setzt dich nicht ein. Für das kämpft nicht. Es geht um Besserwisserei, um Stolz, Hochmut und ganz besonders am Schluss um das Streben nach Reichtum. Er nennt es Geldliebe oder Geldgier. Immer mehr wollen zu haben. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber hey, für einen Christ, das hat ja mit unserem Leben nicht viel zu tun. Welche Christen sind schon geldgierig, oder? Wer von uns will schon immer mehr Besitz anhäufen? Würde es der Paulus dem Timotheus schreiben, wenn er nicht wüsste, dass auch der Timotheus, dass auch wir gefährdet sind für Sättigs? Manchmal ganz unbewusst. Wenn man nervös wird, wenn das Bankkonto den Stand langsam runtergeht, wenn man sich fragt, kann ich jetzt noch spenden, darf ich da noch etwas geben, dann reicht es für mich für das und das nicht mehr. Es geht uns auch etwas an. Wir können nicht segreich leben oder das Bedeutungsvolle geht verloren in unserem Leben, wenn wir für das Falsche kämpfen. Der Paulus sagt im Vers 10, dass einige aus Geldgier ihren Glauben verloren haben oder sie abgeirrt vom Glauben. Wenn wir das so vorgestellt haben, überzogen, das muss nicht einmal heissen, dass die Leute gesagt haben, ich will nichts von Jesus wissen, ich glaube nicht mehr an Jesus. Aber plötzlich ist Jesus nicht mehr im Zentrum gestanden von ihrem Leben. Plötzlich haben sie sich mehr eingesetzt für andere Sachen als eigentlich für das Bedeutungsvolle. Und das kann uns allen passieren. Und darum sagt der Paulus, wir sollen eine gesunde Distanz haben zu solchen Sachen. Oder sogar uns fernhalten von Geldliebe. Der Vers 11 fordert uns alle raus, unser Leben mal zu durchleuchten. Wo stehen wir wirklich? Für was lebst du wirklich? Für was kämpfst du? Für was setzt du dich ein? Was ist dir so wichtig? Welches Ziel verfolgst du? Und wo sind deine Prioritäten? Kämpfe ich wirklich für das, was Gott will, was Gott wichtig ist? Oder kämpfe ich in erster Linie für mich selber? Und ich finde es interessant, wie der Paulus weiter argumentiert. Er sagt nicht, kämpf gegen Geldliebe. Er weiss, es gibt wie zwei Arten von Kämpfen. Man kann gegen etwas kämpfen. Und zum Teil sind wir Christen dafür bekannt oder haben den Ruf, wir sind immer gegen etwas. Oder man kann für etwas kämpfen. Und Paulus geht es um die zweite Art von Kampf. Unser Christen soll für ein Leben und somit auch für die Welt kämpfen, die bedeutungsvoll ist. Für etwas. Für Gerechtigkeit. Für Ehrfurcht vor Gott. Für Liebe. Glauben, Standhaftigkeit, Freundlichkeit. Und wisst ihr was? Für all das hat Jesus auch gekämpft, als er Mensch war auf dieser Welt. Und jetzt will Jesus weiterkämpfen. Durch dich und mich. Um die Welt zu verändern. Für all das zu kämpfen, ist bedeutungsvoll, weil es Gottes Wesen und seinem Willen entspricht. Und es ist bedeutungsvoll für unser Leben, weil es unser Leben verändert, wenn wir für das Richtige kämpfen. Weil es einen Unterschied macht in unserem Umfeld. Weil Gottes Reich sichtbar wird, wenn wir für das Richtige kämpfen. Als Christen sind wir Sieger durch Jesus. Aber wir müssen auch für das Richtige uns einsetzen, damit der Sieg wirksam wird in unserem Leben. Dass es bedeutungsvoll wird. Um siegreich zu leben, ist es also entscheidend, für das Richtige zu kämpfen. Sich zu fragen, ist der Kampf es wert, wo ich dran bin? Und das ist manchmal so ein Fragezeichen, manchmal ein Ausrufezeichen. Aber wir sollen für das Richtige kämpfen. Und jetzt kommt es so darauf an, wie wir kämpfen. Damit wir kämpfen, wie Sieger kämpfen, müssen wir lernen, auch wirksam zu kämpfen. Und das sagt der Paulus uns im nächsten Vers. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. ist nicht in jeder Bibel gleich und die sind auch nicht von Gott inspiriert, aber ich finde hier die Überschrift über diesen Vers sehr treffend in NGÜ. Glauben heisst kämpfen. Und genau das sagt der Paulus in diesem Vers 12. Solange wir auf dieser Welt leben, wird unser Glaube immer umkämpft sein. Unser Glaube wird angezweifelt, in Frage gestellt und dauernd herausgefordert. Die Worte von Paulus passen irgendwie nicht zum Wohlstandsevangelium oder so zum Wohlfühlevangelium, wie es heutzutage gern verkündet wird. Damit wir so das Evangelium ein bisschen aufpeppen können, dass es so ein bisschen attraktiv wird. Paulus sagt hier nicht, komm zu Jesus und er nimmt all deine Probleme weg. Du wirst gesund, deine Beziehungen klären sich, all deine Probleme und Schwierigkeiten werden aus deinem Leben verbannt. Nein, manchmal haben wir auf einmal Kämpfe, die wir nicht hätten, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs wären. Paulus macht unmissverständlich klar, wer siegreich leben will, muss wissen, der Kampf gehört dazu. Damit der Sieg von Jesus in unserem Leben wirksam ist, müssen wir den Glaubenskampf kämpfen. Wenn wir jetzt die Aussage aus 1. Korinther 15, dass der Sieg uns geschenkt wird durch Jesus, und jetzt diesen Vers vergleichen, dass wir müssen kämpfen müssen, ist es zuerst, könnte man meinen, das ist doch ein Widerspruch. Da geht doch etwas nicht auf. Ja, ist uns jetzt der Sieg geschenkt, oder müssen wir jetzt kämpfen? Aber wenn man die Verse, und darum ist es immer wichtig, dass man den gesamten biblischen Kontext anschaut, in die Aussagen der gesamten Bibel anschauen, merken wir, dass es kein Widerspruch ist, sondern ein Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden. Gott hat zum Beispiel dem Volk Israel gesagt, ich werde euch das Land Kanaan schenken. Ich werde es euch geben. Und hat es geheißen, sie sind reingespaziert, weil der Jebusiter und all die anderen Typen gesagt, bitte, Gott hat es uns geschenkt, holt ihr mal für einen Pack und geht. Sie haben trotzdem gekämpft, für das Land einzunehmen. Und gleich hat Gott gesagt, ich schenke euch, ich gebe euch auch den Sieg. Und genau das lesen wir über David zum Beispiel, wenn wir über seine Kriegserfolge lesen. Der Herr half ihm bei allen Kriegszügen und schenkte ihm stets den Sieg. Das heisst nicht, dass der David nicht müssen, sich der Schlacht stellen, der Herausforderung. Er musste gehen, er musste kämpfen. Aber der Sieg hat ihm Gott geschenkt. Und das ist mit unserem Leben das Gleiche. Ich denke, für viele Christen auf dieser Welt ist die Aufruf zum Glaubenskampf eine tägliche Realität. Besonders für die Christen, die wegen ihrem Glauben an Jesus unter Druck kommen, verfolgt werden, misshandelt werden. Denen müssen wir nicht sagen, hey, zum Glauben gehört der Kampf dazu. Aber uns, die im Moment so gut darf gehen, wir, die so sicher sind, vergessen das manchmal. Und der Wohlstand macht uns träge und tut uns manchmal die Realität vernebeln. Aber so unterschiedlich die Erfahrungen von diesen Christen in Verfolgung und von uns heutzutage sind, eine Herausforderung haben wir gemeinsam mit ihnen. Oder sie mit uns. Um wirkungsvoll zu kämpfen, müssen wir verstehen, wo der Kampf wirklich stattfindet. Du kannst nicht einen Kampf kämpfen, wo nicht weisst, wo er eigentlich stattfindet. Der gute Kampf ist primär nicht ein Kampf gegen die böse Welt da aussen. Gegen eben andere Menschen, die unseren Glauben ablehnen oder die nach anderen Werten leben. Es ist nicht in erster Linie der Kampf gemeint. Wisst ihr, wo dieser Kampf wirklich stattfindet? Hier innen, in unserem Herzen. Dort findet der Kampf primär statt. Dort muss er ausgefochten werden. Um das zu verdeutlichen oder deutlich zu machen, möchte ich euch drei Punkte, es gibt sicher noch mehr, von diesem guten Kampf vorstellen. Die Punkte gelten für alle Christen. In allen Kulturen, zu allen Zeiten. Jeder Christ wird da immer wieder herausgefordert. Der gute Kampf zu dem, was zum Leben im Glauben gehört, beinhaltet zuerst einmal, dass wir Jesus vertrauen. Uns Menschen fällt generell Vertrauen nicht ganz einfach, oder? Anderen zu vertrauen, dann auch jemandem vertrauen, den wir nicht kennen, Das ist eine Herausforderung. Und wir merken es immer wieder, dass wir irgendwo das Werk, dass wir uns nicht ganz auf das verlassen, was Jesus für uns da hat. Schon ganz früh in der Entstehung von der Gemeinde hat man gesagt, ja, Jesus braucht es, aber es braucht noch gute Werke und du musst dich noch beschneiden. Und heute würde man vielleicht sagen, du musst genug beten, du musst genug... das ist wichtig. Aber es ist eine Herausforderung, ganz Jesus zu vertrauen. Und zu sagen, das, was Jesus hat da, das ist genug. Es reicht. Und dem halte ich fest. Auch wenn mir meine Gefühle, wenn mir vieles etwas anderes sagt. Ich halte mich dem fest. Ich vertraue allein in Jesus. Das ist der erste Ding. Und der zweite ist nicht weniger entscheidend und weniger einfach oder schwierig. Es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen. Und das hat jetzt vor allem zu tun, dass wir leben, wie Jesus hat gelebt. Dass wir seinem Beispiel folgen. Dass wir so andere Menschen lieben, wie er uns liebt. Dass wir Gott den Platz in unserem Leben geben, wie Jesus ihn in seinem Leben gegeben. Dass wir vergeben, wie Jesus uns hat vergeben. Gar nicht so einfach, oder? Und sonst denkt einfach das letzte Mal daran, wo ich das letzte Mal so etwas richtig hässig gemacht habe. So richtig, die sind so richtig, vielleicht war es eine Frau oder ein Freund oder ein Arbeitskollege, wo ich so richtig auf die Füße gestanden bin. Und jetzt zu sagen, was würde Jesus tun? Er wäre freundlich. Er wäre geduldig. Und euch kocht, kennt ihr das? Das ist der Glaubenskampf. Das ist das, was abgeht in uns. Und das Nächste, Jesus in unserem Leben zu wirken. Das grösste Ziel von Gott ist, uns ins Bild von seinem Sohn umzuwandeln. Dass wir immer mehr wie Jesus werden. Jesus-like, oder? Und das tut manchmal weh. Jesus will Sachen verändern in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Manchmal haben wir so eine Idee, einen Plan in unserem Kopf, was jetzt in unserem Leben genau müsste verändert werden. Was Jesus so tun. Und einfach Jesus machen, wenn er jetzt an einem anderen Ort dran ist, das ist nicht einfach. Und wisst ihr, was ohne riesige Herausforderung ist? Es braucht Zeit. Wenn wir uns von jemandem prägen lassen, müssen wir mit diesem Mensch oder eben auch mit Jesus Zeit verbringen. An Jesus Raum zu geben in unserem Leben, dass er wirken kann. Eben uns Zeit für das Gebet nehmen. Sein Wort wirkt, studieren. Vielleicht nicht nur so einen Vers und dann hat man es abgehakt. Ich kenne das auch. Ich bin sehr diszipliniert im Bibellesen, echt. Aber das heisst nicht immer, dass alles so bleibt. Das heisst schon gar nicht, dass ich alles umsetze. Sonst würde ich den Boden nicht mehr berühren. Sonst würde ich so ein bisschen schweben nämlich. Und das ist die tägliche Herausforderung, Jesus zu wirken in unserem Leben. Wirkungsvoll zu kämpfen heisst also, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Sein Beispiel zu folgen und ihn zu wirken in unserem Leben. Und das ist eine Herausforderung. Es hat damit zu tun wie mit diesen Kugeln, oder? Da muss man, die eine muss man anlüpfen, dass es nicht die Bewegung gibt. Es braucht etwas, dass es wirksam wird. Und der gute Kampf wird uns das ganze Leben begleiten. Das ist nie abgeschlossen. Da kann man nie sagen, so, jetzt habe ich es. Oder? Jetzt vertraue ich Jesus genug, jetzt folge ich ihm ganz nachher. Jetzt kann er immer wirken. Es ist immer wieder ein Ringen drum. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Und vielleicht noch etwas für die ein bisschen verwirrt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Er sagt, wir sollen das tun. Wie sagt er hier? Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Ja, wie ist jetzt das? Wird jetzt uns das ewige Leben nicht geschenkt? Müssen wir jetzt wieder fighten drum? Und wie ist das zu verstehen? Ich bin überzeugt, Paulus sagt damit nicht, dass wir uns das ewige Leben müssen erarbeiten. Das ist nicht das, was der Paulus sagt hier. Es ist in dem Sieg, der uns durch Jesus geschenkt wird, ist das ewige Leben ein Teil davon. Es ist dort drin erhalten. Das ewige Leben bekommt niemand, weil er kämpft. Das wird uns geschenkt. Aber das Leben ist eben nicht etwas nur für den Himmel. Das ewige Leben soll sich jetzt entfalten, im Hier und heute. Sobald wir Jesus in unserem Leben haben angenommen, uns haben entschieden, dass er unser Herr und Erlöser darf sein oder soll sein, haben wir das ewige Leben. Aber weil es mit dem Sieg von Jesus verknüpft ist, muss es wieder, hat es erst Auswirkungen, wird in unserem Leben erfahrbar, wenn wir aktiv unseren Glauben leben. Wenn wir eben den Glaubenskampf kämpfen. Und das ewige Leben wird genau in diesem Mass, hat es Auswirkungen, wird so für uns spürbar, wie wir Jesus vertrauen, wie wir Jesus nachfolgen und wie wir Jesus wirken in unserem Leben. Damit der Sieg und das ewige Leben in unserem Leben wirksam wird, müssen wir wirkungsvoll kämpfen. Ich bin froh, dass jetzt der Apostel Paulus noch weiterschreibt, dass er dort nicht aufhört, das Punkt macht oder das Ausrufezeichen. Damit der Kampf uns nicht entmutigt, richtet nämlich der Apostel jetzt in den nächsten Versen unseren Blick weg vom Kampf und auf zu Gott. Die Fokusveränderung brauchen wir immer wieder, damit wir kämpfen können, wie Sieger kämpfen. Weil Sieger kämpfen hoffnungsvoll. Ich werde die Verse lesen, von Vers 13. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadlich, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Als ich die Verse gelesen habe, ist mir eine von meinen Lieblingsgeschichten im Alten Testament in den Sinn gekommen. Und zwar ist es die Geschichte, die findet sie im 2. Könige 6, ich glaube von Vers 11 an, geht es um Elisa und um seinen Knecht. Und der Elisa ist gerade in der Stadt Dothan. Und er hat dem König von Aram immer wieder vermasselt, dass der den König von Israel gefangen nehmen konnte. Und er hat mit dem König von Aram gesagt, hey, Jude ist der Prophet Elisa, der warnet immer der König von Israel. Er hat gesagt, den muss ich ausschalten. Dann hat man ihm gesagt, er ist gerade in Dothan, in dieser Stadt. Dann hat er gesagt, super, Stadt umstellen, gefangen nehmen, Kopf kürzer machen, saubere Sache. Und er endlich funktioniert es. Am Morgen, wo der Knecht von Elisa rausgeht, schaut er raus und sieht, die ganze Stadt ist umgestellt. Keine Fluchtmöglichkeit, fertig. Und wisst ihr, was da bei dem passiert? Dem rutscht das Herz in die Hose. Der geht zum Elisa und sagt, Elisa, was sollen wir jetzt machen? Der Find ist übermächtig, keine Chance. Der Kampf ist verloren, bevor wir ihn wirklich gekämpft haben. Ich werde euch den Vers lesen, 17 rum, was der Elisa dann macht. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Der Find war mächtig, aber Gott, der auf der Seite von Elisa war, war noch viel mächtiger. Und er hat gebeten, tu ihm die Augen öffnen. Und ich weiss nicht, ob es euch auch manchmal so geht, wie im Knecht von Elisa. Dass ihr das Gefühl habt, der Find in meinem Leben ist übermächtig. Oder kämpft, die wachsen mir über den Kopf. Wir haben es ein bisschen vom Danu gehört, oder? Wo du sagst, hey, das ist auch so ein Kampf, was sollte ich noch alles? Es wird einfach zu viel. Und wir haben das Gefühl, wir sind wie eingeschlossen, wir kommen aus diesem Kampf nicht raus. Und der Kampf ist eh schon verloren, bevor man ihn anfängt. Ich denke, so würde es mir gehen, wenn ich mich einem Krieg und Stucki im Sackmauring stellen. Also, ich bin ja schon an einem Kasten, oder? Aber wenn man dann den Stucki sieht, oder? So fühlen wir uns immer wieder. Aber der Paulus schreibt die Verse hier im Timotheus, weil er genau das Gleiche für den Timotheus, so für uns möchte, oder Elisa für seine Diener betet. Offene Augen. Offene Augen für Gottes Macht, für Gottes Möglichkeiten, dafür, dass Gott auf unserer Seite steht. Wir können hoffnungsvoll kämpfen, weil wir nicht alleine in diesem Kampf stehen. Gott ist in unseren Glaubenskämpfen und in allen anderen Kämpfen gegenwärtig. Er ist an unserer Seite. Und er weiss, wie es uns geht. Jesus versteht unsere Kämpfe. Er ist vor dem Pontius Pilatus gestanden und hat auch gekämpft. Und hat gesagt, ja, so ist es. Ich bin Gottes Sohn. Und es hat sein Leben gekostet. Er weiss, wie es in uns innen aussieht. Aber der Sieger von Golgatha, der lebendige Herr, kämpft für uns und an unserer Seite. Mit dem ganzen Herr vom Himmel. Egal, für was wir kämpfen. Egal, wie mächtig unsere Feinde sind, das können Versuchungen sein. Viele von uns kämpfen mit unserer Vergangenheit, die uns immer wieder einholen will. Das können Sucht sein, Ängste sein. Egal wie gross die Probleme und die Herausforderungen sind, ohne Krankheit danach, sie sind immer zeitlich begrenzt. Die werden nie ewig dauern. Und mit Gottes Macht, der an unserer Seite steht, ist es anders, haben wir gelesen. Seine Macht ist ewig, sie ist unbegrenzt. Sie übersteigt alles andere, was uns sich in den Weg stellen kann. Und darum können wir hoffnungsvoll kämpfen. Und der Kampf wird nicht ewig dauern. Wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir durch die Tür vom Tod zu ihm gehen, ist der Kampf vorbei. Das ist all das, was uns jetzt noch schwer macht, all das Mühsame, das Ermüdende, wird ein gutes Ende haben. Das ist die christliche Hoffnung. Es wird nicht schlechter. Vielleicht auf dieser Welt schon, im Moment noch, aber es wird besser. Wir kämpfen nicht, für unser Leben irgendwie zu korrigieren, unsere Vergangenheit. Sondern als Christen kämpfen wir für eine herrliche Zukunft, die Gott für uns garantiert. Nicht, weil wir gut sind. Wir können einen Kampf verlieren. Wir stecken Niederlagen in unserem Leben. Aber wir stehen mit Gottes Kraft wieder auf und kämpfen hoffnungsvoll weiter. Weil der Krieg ist gewonnen. Wir verlieren höchstens eine Schlacht. Und das ist auch mühsam manchmal. Also ich habe mich auch schon gefragt ab mir, wenn ich wieder auf dem Rücken im Sagmau bin gelegen. Aber Gott sagt, das ist nicht das Ende. Am Timotheus ist es auch manchmal schon so gegangen, dass er das Gefühl hatte, ich bin umstellt, der Find ist zu mächtig. Die Herausforderungen in der Gemeinde sind zu gross, die Menschen sind schwierig, ich weiss nicht, wie weiter. So kann es einem immer wieder gehen auf dieser Welt. Aber die Verse erinnern uns daran, wer wirklich alles in seiner Hand hat. Wenn dir vielleicht der Mut fehlt, da, vielleicht hast du in der kommenden Woche etwas vor dir, wo weisst, da ist noch ein Kampf. Und du hast Angst davor. Dann bitte doch Gott hier, immer wieder für offene Augen. Und lies dann wieder die Verse, vor allem die Verse im Timotheus, immer wieder durch, wer der Herr vor den Herren ist. Wer über allem wacht. Erinnere dich daran. Und es wird Kraft geben. Sieger kämpfen hoffnungsvoll, weil sie mit dem Sieger für etwas Bedeutungsvolles kämpfen. Für sein Reich. Und darum lasst uns kämpfen, wie Sieger kämpfen. Weil erstens, wir haben gar keine andere Wahl. Das ist wahr. Wenn wir siegreich leben wollen, gehört der Glaubenskampf dazu. Leute, das ist ein Teil der Realität auf dieser Welt, wo erst im Himmel wird aufhören. Und zweitens, und das ist entscheidend, mit Jesus können wir das auch siegreich leben. Weil durch ihn können wir bedeutungsvoll kämpfen. Wenn wir uns für das einsetzen, was ihm wichtig ist, werden unsere Kämpfe bedeutungsvoll. Und dann spüren wir etwas von dem ewigen Leben, vom Sieg von Jesus in unserem Alltag. Dann wird unser Kampf wirkungsvoll. Und sogar wenn wir wieder mal eine Niederlage einstecken, hoffnungsvoll, weil wir wissen, wer an unserer Seite steht. Ich möchte jetzt noch beten. Die Band darf schon mal vorkommen, weil wir haben noch ein wirklich schönes, geniales Lied, das wir jetzt dürfen singen miteinander im Namen von Jesus. Und das Lied erinnert uns daran, dass Jesus genau so gekämpft hat, bedeutungsvoll. Was er hat vollbracht am Kreuz, hat die Welt auf den Kopf gestellt und hat die Macht, unser Leben auf den Kopf zu stellen, und zwar positiv. Was er hat da, ist absolut wirkungsvoll gewesen. Es hat den Tod, es hat die Sünde, es hat die böse Macht besiegt. Und darum können wir auch so kämpfen. Und was er hat da, lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Auch wenn wir nicht wissen, genau was die Zukunft uns bringt. Herr Jesus Christus, wo ich auch stehe, du bist schon da gewesen. Wenn ich Kämpfe in meinem Leben habe, wenn wir Kämpfe in unserem Leben haben, du hast die Kämpfe schon durchgekämpft. Und du willst jetzt uns helfen, wirklich zu kämpfen, uns einzusetzen, wie das eben Segen nur tun können. Herr, es fängt mit unserem Denken an, aber es geht auch in unser Handeln hinein, wie wir den Glaubenskampf kämpfen. Du weißt es, jeder, der da innen ist, wo wir gerade dran sind, wo wir vielleicht wieder neu Mut brauchen, wirklich uns ganz auf dich zu verlassen, dir ganz zu vertrauen. Wo wir Kraft brauchen, wirklich deinem Beispiel zu folgen, zu leben, wie du hast gelebt. Und wo wir auch wieder neu einfach dir so Raum geben oder müssen Raum geben. Vielleicht auch unsere Kampfstrategie müssen anpassen, damit du kannst wirksam, oder damit wir dich können wirksam sein in unserem Leben. Herr, hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Dass wir wirklich einen Kampf kämpfen und siegreich leben, weil du an unserer Seite stehst. Danke, wirst du uns auch in die kommende Zeit so begleiten und gilt das für den Rest von unserem Leben. Amen.